Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also, ich begrüße Joe Leinen, der ja als Autor auch bei uns in der Neuen Gesellschaft schon oft zu Gast war, einer der wichtigsten Europaabgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, auch Präsident der Europäischen Bewegung. Joe Leinen ist Autor von vielen Schriften und Büchern, die sich mit der europäischen Öffentlichkeit, der europäischen Demokratie, der Zukunft Europas beschäftigen. Und Joe Leinen hat jetzt dieses Buch, Das demokratische Weltparlament, eine kosmopolitische Vision, vorgelegt. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Gemeinsam übrigens mit Andreas Bummel, der die internationale Kampagne für ein Parlament der UNO leitet. Ja, lieber Joe, es geht also ums Große und Ganze, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zukunft ist überwältigend ungewiss, hat der neue Bundespräsident Steinmeier gestern gesagt, zu seiner Amtseinführung. Und Weltregierung, Weltparlament, Weltrecht, Weltmenschenrecht, das sind Themen, da könnte man, der Berliner sagt, haben Sie es nicht eine Nummer kleiner? Ja. Warum ist das notwendig, so zu denken? Das kennen wir ja eigentlich so eher aus Science-Fiction-Filmen. Wenn die Invasion der feindlichen Galaxis kommt, dann gibt es auf einmal die Weltregierung, die aktiv wird. Aber es gibt offensichtlich Gründe, auch ohne dass die kommen, dass wir es brauchen.
Ja gut, wer sich die Welt heute ansieht, der muss ja feststellen, dass es keine Weltordnung gibt, sondern es gibt eine große Weltunordnung. Ja, das beginnt bei den vielen Krisen und Kriegen, das geht weiter beim Terrorismus, das ist sicherlich der Fall bei der Zerstörung der Umwelt, die Überfischung der Meere, die Zerstörung der Tropenwälder, die Gefährdung der Erdatmosphäre, das kann man ja weiterführen. Wenn man sich das Weltfinanzsystem ansieht, wie Billionen Gelder versteckt werden in Steueroasen, ja, und wirklich keine Gerechtigkeit auf dem Finanzsektor herrscht, dann schreit ja alles nach einer neuen Weltordnung, die, und das ist die These meines Buches, natürlich demokratisch verfasst sein soll. Ja, wir haben ja aus der Not geboren. Gut, wir haben die UNO nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs gab es den Völkerbund. Der hat nicht weit gedient, ne? 30 Jahre, dann war der Zweite Weltkrieg da. Jetzt haben wir also die UNO. Und wenn man sieht, das Massaker in Ruanda, jetzt der Krieg in Syrien, man könnte viele Beispiele bringen, ist die UNO ja gelähmt, weil nach dem Krieg die 5 Siegermächte haben ein Veto und immer irgendeiner sagt, ich bin dagegen und schon passiert nichts und man muss grässlichen Entwicklungen, Verletzungen der Menschenrechte und noch mehr zuschauen. Und da gibt es eine Gegenbewegung. Wir haben ja auch zur Globalisierung der Märkte, hatten wir ja bei dieser Welthandelsorganisationsgipfel in Seattle seinerzeit die große Demonstration, wo ATTAC entstanden ist. Also eine globalisierungskritische Zivilorganisation. Und mittlerweile gibt es wirklich erhebliche Bewegungen bei Parlamenten, bei auch Regierungen, die sagen, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen auf der Weltebene auch eine demokratische Institution einziehen. Und das wäre eine parlamentarische Versammlung bei der UNO. So hat auch das Europaparlament angefangen. Ja, das Europaparlament war vor 60 Jahren auch mal eine parlamentarische Versammlung und innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich das entwickelt, ich bin ja dann nun Mitglied, zu einem Entscheidungsorgan für die Teile, für die dann halt eben jetzt die Europäische Union zuständig ist. Und so ähnlich stellen wir uns das vor auf der UNO-Ebene. Da gibt es die Generalversammlung, wo die Diplomaten sitzen und ich war da auch ein paar Mal. Es ist grässlich, dem zuzuschauen, wie vergrößert das ist und wie wenig die produzieren. Und ich glaube, so ein Weltparlament, da würde Dynamik reinkommen, da hätte man auch alle Meinungen. auch die Oppositionsmeinungen, nicht nur immer die Regierungsmeinungen. Und es klingt noch ein bisschen wie aus einem fremden Stern.
Das ist schon eine ziemlich optimistische Vision. Ne? Also an sich geht doch der Trend in die andere Richtung. Hier hinter dieser Wand haben wir die Junge Freiheit zum Beispiel, die Zeitung. Also Renationalisierung, Trump, Brexit, islamistischer Terror, Europa in der existenziellen Krise. Man kann das ja lange noch verlängern, diese Liste, wo man denkt, Mensch, das ist aber doch eine gewagte Vision. Oder ist das gerade der richtige Zeitpunkt?
Ich würde sagen, das Buch ist der Anti-Trump auf dem Buchmarkt. Weil in der Tat, was wir da jetzt sehen, ja, der mächtigste Mann der Welt denkt, America first, Grenzen hoch, eine Mauer bauen, 2000 Kilometer, sich abschotten. Das ist ja Gift für Amerika, würde ich sagen. Da werden viele für bezahlen. Es ist aber auch Gift für die Welt. Keine Frage, dass das ein völlig rückwärtsgewandtes Konzept ist. Und leider, muss man sagen, werden wir einige Jahre damit leben müssen. Aber wir haben auch George W. Bush überwunden. Ja, wir werden auch Trump überwinden, weil das ist ahistorisch, was der macht. Der ist ja auch wie vom Himmel gefallen in einer Zeit, wo wir Vernetzung brauchen, wo wir Kooperation brauchen, kommt da einer daher und legt den Rückwärtsgang ein. Ja, da werden wir mit kämpfen, das wird auch Folgen haben, auch negative Folgen. Aber ich glaube, die Bewegung wird über den Trump hinweggehen und vielleicht ist ja auch der Anti-Trump so eine Gegenbewegung, das, was sich aufbauen muss für die Zeit danach.
Aber es ist eine sehr weitgehende Vision. Du schreibst ja sogar auch von Revolution in dem Band. Also das ist jemand, der, wir sind das ja eigentlich beide, als Sozialdemokraten, gelernte Reformisten sind, fand ich das doch sehr bemerkenswert, dass du diesen Revolutionsbegriff wieder aufbringst, weil die Veränderung so tiefgreifend sein muss, weil sie auch nicht ewig Zeit hat, oder warum?
Ja gut, Revolution in dem Sinne wird es dann sein, wenn wir ein Weltparlament bekommen, ein planetarisches Bewusstsein, dass wir Weltbürger sind, wie Habermas und Ulrich Beck und viele. Man kann ja zurückgehen zu Immanuel Kant, der hatte schon davon geträumt, 1780, ja, dass es den Weltfrieden geben könnte, dadurch, dass man die traditionellen Gegensätze der Territorialherrschaft überwindet. Und ich meine, vor 200 Jahren war es undenkbar, dass der Nationalstaat entsteht. Da gab es lauter Fürstentümer, Monarchen und dass mal ein Parlament entsteht, ja, wo den Monarchen die Macht entrissen wird, das war revolutionär. Jetzt sind wir 200 Jahre später und wir sind in einem Zeitalter des Internet, der Kommunikation, der Vernetzung, wo die jetzige Weltordnung einfach stehen geblieben ist. Ja? Die ganzen Entwicklungen sind international global geworden, aber die Politik ist national verfasst stehen geblieben. Ja, da haben wir die EU in der Tat. Es gibt ein Beispiel. Andere versuchen das ja nachzuahmen, sogar mit dem gleichen Wort. Afrikanische Union, natürlich weit weg von dem, was wir in Europa schon geschafft haben. In ASEAN, Mercosur, es gibt überall so regionale Ideen. Aber das reicht ja auch schon nicht mehr. Ja? Die EU ist vor 60 Jahren entstanden, wenn man so will. Am Wochenende ist übrigens Geburtstagsfeier in Rom mit dem Vertrag von Rom. Aber eigentlich braucht die Welt mehr wie die Europäische Union. Wir brauchen also Stabilisatoren für die Ernährung der Welt, für die Überwindung der immer noch grässlichen Armut, der Umweltzerstörung und auch der neuen Gefahren. Ja, das Internet ist ja eine Revolution in sich, aber die Gefahren, die da kommen mit Cyberkriminalität und dem Datenschutz auch, der gläserne Mensch, da braucht man eigentlich eine Weltordnung, ein globales Grundgesetz für das Internetzeitalter. Und ich glaube, Parlamente, gewählte Vertreter der Menschen sind da sozusagen auch eine Institution, die besser ist wie Diplomaten, die das irgendwie nicht hinkriegen.
Vielleicht geben wir dem noch einen Moment nach. Wie soll das eigentlich funktionieren oder aussehen, ein solches Parlament? Weil gängig denkt man doch, die vermehrte Kooperation der großen Imperien sozusagen, USA, EU, China, Russland hin, also zu einer friedlicheren Koexistenz, zu einer besseren Austausch. Das ist irgendwie der Weg. Aber hier ist ein anderer Ansatz.
Es gibt viele Studien, das wird man in dem Buch finden, dass man sich eine parlamentarische Versammlung bei der UNO, ein Weltparlament mit ca. 800 bis 900 Abgeordneten vorstellen kann. So ähnlich wie es in der EU auch ist. Die Großen müssen weniger haben, damit auch die Kleinen mehrere Abgeordnete stellen können. Also das fängt an mit einer beratenden Funktion. Ein Weltparlament wird die großen Weltprobleme diskutieren, auch die UNO kontrollieren, was die Regierungen dort machen, Empfehlungen geben. Und dann wird man sehen, wie sich die Welt entwickelt. Ja, wird sie mehr vernetzt? Wird sie mehr zusammenkommen? Dann wird das passieren, was mit dem Europaparlament auch passiert ist. Es wird irgendwann mal zur Rechtsetzung kommen. Wäre ja nicht das erste Mal. Wir haben immerhin seit 20 Jahren einen Weltstrafgerichtshof in Den Haag. Ja, hat auch vor 40 Jahren, hätte man gedacht, wird es nie geben. Eine Instanz, die also bei grässlichen Menschenrechtsverletzungen bis zu Staatsoberhäuptern Leute vor das Gericht zitiert, die dann nicht sozusagen frei sind von ihrer Schuld, sondern auch sanktioniert werden können. Und Ähnliches, verschiedene NGOs haben es geschafft, dass Landminen geächtet werden, obwohl man merkt, dass sie immer noch ausgesetzt werden. Aber man kann Weltrechte schaffen und zunehmend ist es ja auch notwendig.
Wie kann man sich eigentlich diesen Prozess vorstellen? Vielleicht gehen wir dem noch einen Moment nach. Also Revolution von unten heißt es, Revolution von oben heißt es, schleichende Revolution und Anlass. Das sind die vier Punkte, die ich gelesen habe.
Ja, es ist interessant zu sehen, dass die Kampagne für ein Weltparlament natürlich von den Schwachen auf der Welt zuerst unterstützt wird. Das panafrikanische Parlament, das lateinamerikanische Parlament, das indische Parlament, das südafrikanische Parlament, die haben alle diese Forderung aufgestellt. In Europa war es die Schweiz, die Schweizer Nationalversammlung, das norwegische Parlament, Kanada. Also es gibt Unterstützung auf dieser Ebene, aber vor allen Dingen bei den vielen NGOs, von Greenpeace über Amnesty, die alle meinen, dass die Welt derart in einem grässlichen Unordnungszustand ist, dass so ein Weltparlament eine Stütze wäre. Es ist kein Allheilmittel. Ja? Man kann natürlich nicht alles schon gelöst haben, wenn so ein Gremium entsteht. Aber wer Demokratie will, und Demokratie ist einfach der Grundpfeiler, um Probleme zu diskutieren und dann auch, sagen wir mal, mehrheitlich Lösungen zu finden, der wird sich dieser Idee einfach nicht verschließen können.
Ja, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Also ein wunderbares Plädoyer, dass globale Demokratie nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Lassen Sie sich davon anstecken. Ich will zum Ende nur noch mal sagen, es hat drei Teile, das Buch. Also nicht nur, worüber wir jetzt vor allem ja geredet haben, den dritten Teil, der die Reformstrategie sozusagen entfaltet, sondern auch einen Teil, der die Ideengeschichte des Kosmopolitismus sozusagen seit der Antike eigentlich zeigt. Und diesen Teil, Joe Leinen hat ein paar Punkte ja angesprochen, der im Grunde, so etwas ist wie eine eindrucksvolle Faktensammlung der Hauptprobleme, die wir global haben, die sozusagen gelöst werden müssen und die nur noch global und mit diesen Mechanismen von Politik lösbar sind.
Ja, es ist interessant, wenn man das verfolgt, als Diogenes im alten Griechenland gefragt wurde, wo kommst du her? Er hat gesagt, ich komme nirgendwo her, ich bin Weltbürger. Also schon der hatte das als solches im Sinn, dass die Menschen alle ein Recht haben, eine Wertigkeit haben und aufgeteilt werden in Staaten und damit natürlich auch gegeneinander gestellt werden. Und das durchzieht sich durch die Geschichte seit 2000 Jahren, dass immer davon geträumt wurde, diesen Naturzustand der Menschen auch in eine Form zu gießen, wo man zusammen etwas erreichen kann. Und dann kommt natürlich die Beschleunigung der letzten 20, 30 Jahre in einer ungeheuren Wucht mit der Globalisierung, wo wir sozusagen mehrere Zeitalter in kurzer Zeit überspringen und zu einer Verdichtung der Welt kommen, wo sich das meines Erachtens wirklich aufdrängt, die Strukturen nachzuholen, die nicht gekommen sind, weil natürlich die Macht haben, gerne an den jetzigen Strukturen festhalten. Es ist ja nicht zu verkennen, dass die USA in erster Linie, aber auch die anderen vier im Weltsicherheitsrat nicht dran denken. Und da muss es eine Bewegung von unten geben. Es muss diese Debatte geben in der Zivilgesellschaft, bei den Parlamenten und bei einigen befreundeten Regierungen, die sagen, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen den nächsten Schritt zu einer neuen Weltordnung.
Deshalb endet das Buch mit dem Satz, dieser Traum kann Wirklichkeit werden, kann, dick unterstrichen, und dann, er muss wirklich, auch dick unterstrichen, er muss Wirklichkeit werden, wenn die Menschheit eine Zukunft haben soll.
Ja, wir haben ein Buch geschrieben, nicht nur, was notwendig ist, sondern auch, was möglich ist. Und einer hat ja mal geschrieben nach dem Fall der Berliner Mauer, die Utopien sind vorbei, Visionen brauchen wir nicht mehr, weil jetzt ist die Zukunft schon gestaltet, wir kennen den. Also ich glaube, es ist nach wie vor Zeit für Utopien und die nächste muss eine planetarische sein, weil wir haben nur einen Planeten. Es gibt nur diesen Planeten, soweit wir jetzt das erkennen können, also für uns zumindest. Und wenn der kaputt geht, dann geht alles kaputt. Und deshalb ist die nächste Stufe der Politik ist wirklich diese globale Politik, die gestaltet werden muss und nicht die getrieben wird von Kräften, die ja nicht an das Allgemeine denken, an die Gemeingüter der Welt, sondern die an ihre eigenen Interessen denken. Und das ist der Bacillus der letzten 50, 60 Jahre in einer unnahmbaren Beschleunigung. Und ich glaube, die Zeit ist gekommen, da eine Gegenbewegung einzuleiten, das in eine Form zu gießen. Und ein Weltparlament wäre ein wichtiger Pfeiler für die neue Weltordnung. Jetzt muss ich dazu sagen, bevor du Wiedersehen sagst, irgendeiner jungen Dame habe ich mein iPad in die Hand gedrückt. Ist die weggelaufen?
Ist das iPad noch da? Das iPad ist noch da.
Ich habe schon gedacht, das brauche ich nämlich. Ja. Gut. Ja, schön, dass Sie da waren. Es ist ein hochinteressantes Buch. Man kann es nicht an einem Abend lesen. Ich habe mich selber gewundert, wie viel da zusammengekommen ist. Wir haben also bewusst ein Kompendium geschrieben, aber das ist das erste und einzige Buch dieser Art, was Sie weltweit finden. Das gibt es nicht nochmal.
Voller Fakten, nicht postfaktisch, sondern wirklich faktenreich. Vielen Dank, Joe Leinen. Ich entschuldige mich nochmal für unseren etwas chaotischen Beginn und die etwas kurze Zeit, aber Sie haben vielleicht trotzdem jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen und sind neugierig geworden. Und ich würde mal sagen, wenn Sie dieses Buch lesen, sparen Sie sich die Lektüre ganz, ganz vieler anderer Bücher, die sozusagen, was die Gentechnologie, die Nanotechnologie, was die Digitalisierung, was die Probleme der Atmosphäre, der Klimawandel, was die Gefahr des Atomkrieges und so weiter angeht, überall dort sehr präzise und sehr klare Kapitel. Joe Leinen, vielen Dank. Im Dietz Verlag Bonn erschienen. Und kaufen Sie das Buch und lesen Sie es. Und da vorne gibt es, glaube ich, auch noch welche nachher. Ich weiß es nicht. Sie werden das sehen. Joe Leinen steht jedenfalls noch für ein Gespräch auch vor dieser roten Wand zur Verfügung. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.